Herzlich willkommen zu meinem Podcast Ungeschminkt. Mein Name ist Monique Menesi und ich freue mich total, dass du wieder hier bist oder ja, dass du ganz neu da bist. Dann herzlich willkommen an dich. Mein Podcast ist von Frauen für Frauen und soll dir ja, Geschichten erzählen von Frauen, die Besonderes erlebt haben, eine besondere Geschichte haben oder auch durch eine ganz schwere Krise durchgekommen sind und soll dir damit helfen, einfach zu wissen, wie es geht. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar ist heute die Mareike bei mir im Interview. Die Mareike lebt mit ihrer zweijährigen Tochter und ihrem Mann in Bangkok. Sie hat schon viele Länder bereist, sie hat in Indien studiert, sie hat in Irland gelebt, in Japan, in Singapur, in Bangkok gearbeitet. Und hat irgendwann eine große Veränderung eingeschlagen. Und das ist das, worüber sie in dem Podcast erzählt, was das mit ihr gemacht hat, was sie jetzt aktuell macht und auch was ihre Mission ist. Also bleibt dran, hör rein, lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Connectet euch mit meinem Instagram-Account, das ist @ungeschminkt_podcast. Und ja, lass mich wissen, wie dir die Folge gefallen hat. In den Shownotes erfährst du mehr über die Mareike. Und auch hier kannst du mir gerne eine Review hinterlassen. Und ich freue mich natürlich total, wenn du mir Feedback gibst. Und mir erzählst, was dir dabei geholfen hat. Also bleib dran, hör rein und bis ganz bald. Hallo Mareike.
Hallo.
Ich habe hier heute die Mareike im Podcast und die Mareike ist ganz früh heute für mich aufgestanden. Vielen, vielen Dank dafür, Mareike. Ja, wo bist denn du überhaupt?
Wir sind in Bangkok und wir haben es gerade kurz nach 7 Uhr morgens.
Oh, toll. Mareike, wie lange bist denn du schon in Bangkok?
Oh, seit 2017. Also was haben wir denn jetzt? So ein bisschen, ja, so 3 Jahre jetzt, genau.
3 Jahre ungefähr. Ja, ich habe die Mareike über eine ganz wunderbare Facebook-Gruppe kennengelernt, und zwar die Weltfrauen, in der ich gefragt hatte, ob es jemand gibt, der Interesse hätte, in meinen Podcast zu kommen. Und da hat die Mareike geantwortet und wir haben festgestellt, dass wir ja, ganz viel gemeinsamen Weg irgendwie haben und finde das ganz spannend, dass du da heute mit mir hier auch drüber reden möchtest. Mareike, du bist in Bangkok, wie kommst du dahin? Was war dein Weg dahin? Erzähl doch einfach erstmal so ein bisschen, was deine Geschichte ist.
Ja, wie, glaube ich, man an meiner Muttersprache hört, kommen wir auch aus Deutschland und haben da auch dann lange gelebt, aber aus einer eher Kleinstadt kommend und irgendwie einen innerlichen Drang zu spüren, eigentlich lieber da zu sein, da nicht zu sein, sondern lieber woanders sein.
Wo kommst du her aus Deutschland?
Ja, aus Kloppenburg. Kleine norddeutsche Stadt. Sind wir dann über verschiedene Stationen in Deutschland mit immer wieder Ausbrüchen ins Ausland, ob es jetzt Indien ist oder Irland oder Japan, tatsächlich irgendwann mit meiner vorherigen Firma in Singapur gelandet. Und
wow, also immer als Expert oder auf Contract oder wie war so die Zusammensetzung?
Sowohl als auch. Also ich bin teilweise als Student rausgegangen und habe in Indien an der indischen Uni meine Diplomarbeit geschrieben. Ich bin 2-mal mit einem Contract raus gewesen über Siemens.
Also wir haben Indien, wir haben Irland.
Ja, Irland war ein Au-pair, das war eigentlich nur nach der Schule, weil meine damalige Englischlehrerin mir den Glaubenssatz, du kannst nicht gutes Englisch, eingeprägt hat oder mich haben einfach
Wahnsinn.
Raus, um das für mich zu referieren, zu verändern. Und dann, genau, Japan war mit der Firma und Singapur dann auch.
Unglaublich. Also wie lange bist du ungefähr insgesamt im Ausland?
Also wir sind jetzt am Stück ein bisschen über 6 Jahre weg. Davor die Zeiten, das waren immer so zwischen einem halben bis einem Jahr Auslands. Aber die waren auch alleine, da war mein Mann auch gar nicht immer mit.
Ach, also du bist schon Flügge gewesen, bevor ihr das gemeinsam gemacht habt, sozusagen. Genau. Das ist ja oft auch unüblich, ne? Oft ist es ja so, dass die Frau mitgeht, dass der Mann sozusagen ein Expert-Assignment hat. Bei dir ist es umgekehrt. Du bist
ja,
die.
Genau.
Oh, spannend.
Und tatsächlich war ich auch die, die uns dann nach Singapur, ich sag mal, auch ein bisschen getrieben hat. Und mein Mann ist dann quasi also gefolgt und hat dann aber auch ähnlich sich dann auch ganz gut da jobtechnisch einrichten können. Und nach Bangkok sind wir dann aber aufgrund seines Jobs gekommen. Also seitdem trägt er die Verantwortung in unserer Reise.
Aber das ist ja schön, dass ihr das auch gemeinsam so tragt, ne? Also ja. Es ist ja doch oft so, dass auch die Frauen gar nicht so glücklich sind über diese Auslandszeit und oft eigentlich dem Mann natürlich die Karriere nicht verwehren möchten. Und das ist ja ganz schön, dass ihr das auch dieses Leben so gemeinsam tragt, oder?
Ja, genau. Und es gibt ja für alles Phasen. Und ja, ich glaube, jetzt in der Phase, in der wir ein kleines Kind haben, fühlt es sich nicht so richtig an, da auch noch so eine große vertragliche Karriere, Verantwortung zu tragen, um einfach allen dann gerecht werden zu dürfen. Von daher ist es in Ordnung, wie es ist. Gefällt mir.
Also du hast ein Kind. Wie alt ist das Kind?
Ein bisschen über 2.
Ah ja, und das ist dann sozusagen in Bangkok geboren, oder?
Genau, das ist ein Bangkok-Baby.
Cool.
Auch schön. Geburten funktionieren ja hier auch, also Geburten an sich funktionieren gleich, aber so das System, in dem man Kinder gebärt, hier in Bangkok ist auch ein bisschen als anders, ist auch ein bisschen anders, auch gerade was so den Unterstützung im Wochenbett und in der Zeit danach angeht, ist halt alles selbst organisiert über die kleinen oder vielen tollen Frauen, die hier in der Expert-Community verschiedene Rollen tragen.
Was ist so der größte Unterschied, wenn du das mal so mit, man hat ja oft auch Freunde, in die zeitgleich oft in der Heimat Kinder kriegen. Was ist so der wirklich, wirklich große Unterschied, den das ausmacht, so in Bangkok schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen oder in Thailand?
Also schwanger zu sein ist, glaube ich, weiß nicht, jede Schwangerschaft ist ja anders, aber so die Hitze und die Schwüle und die anstrengende
Ja, das glaube ich.
Aber ich glaube, so an sich die Privatisierung des Gesundheitssystems hier in Thailand, die macht viel mehr Checks, viel mehr Routinen, die eigentlich gar nicht nötig sind, wo man eigentlich in Deutschland schon auch Abstand von nimmt, weil man ja auch nicht zu viel eingreifen will. Und dann diese unheimliche Unsicherheit vor natürlichen Geburten der thailändischen Ärzte.
Oh, okay.
Auch jemand, der sich traut, in Anführungsstrichen ein Kind, was im europäischen Raum normal groß aussieht, im Bauch hier normal gebären zu lassen. Und ich habe mir ein ganzes Entourage in einem Team dann zusammengesucht, um bloß diese natürliche Geburt möglich zu machen. Und habe dann.
Wahnsinn, und das beim ersten Kind, wo man ja eigentlich auch eh doch immer eher noch so verunsichert ist,
ja.
Oder? Wie läuft das und was kommt so auf einen zu? Und da ist man ja eh immer so am Zweifeln, macht man das richtig? Und das kann ich mir echt ganz schön gut vorstellen, dass das keine einfache Entscheidung war, sich da so durchzusetzen mit dem, wie man so selber haben möchte, oder?
Ja, ich bin da auch schon, also mein Wesen ist ein bisschen so, dass das manchmal, dass der Wille sehr stark ist und die Beziehung manchmal ein bisschen drunter leidet zu den verschiedenen Personen. Ich bin dann auch von einigen Krankenhäusern, da bin ich auch gegen Wände gerannt, weil die das nicht so machen wollten.
Glaube ich gerne. Das glaube ich gerne.
Aber
hat dann alles so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? So
ja,
am Ende?
Sagen wir mal so 90% hat geklappt. So ein, zwei Sachen hat dann meine Ärztin nicht mehr so gemacht, wie sie das mir versprochen hat im Vorfeld. Aber ich meine, ich muss auch sagen, ich war auch sehr picky. Und ich glaube, ich war auch ihre anspruchsvollste Patientin ever. Aber nein, das war eigentlich alles gut. Also ich habe keine Traumata oder kein Gefühl, dass ich da was verpasst habe oder in dem Moment nicht dabei war. Von daher ist,
Und ja, ich glaube, das ist auch hier in den USA. Ich glaube, dass wir gerade in Deutschland da auch nochmal einen ganz anderen, vielleicht sogar im Vergleich zu vielen anderen Ländern, einen eher natürlichen Umgang auch damit haben. Und ich kenne das auch hier in den USA von Freunden, die auch hier schwanger waren oder Kinder bekommen haben, dass es hier auch nochmal wieder ganz anders läuft. Also es ist wirklich ein spannendes Thema. Ja, jetzt ist deine Tochter 2 und was machst du jetzt so? Wo stehst du jetzt so? Du hast ja gesagt, du bist damals versetzt worden. Was ist dein Beruf? Also wie kam das dazu, dass du sozusagen ins Ausland versetzt wurdest?
Ich bin im Hintergrund als Informatikerin, medizinische Informatikerin und habe lange Zeit mit Umfeld gearbeitet und bin dann mit denen einfach nach Singapur gegangen. Und die Zeit in Singapur war nicht meine schönste Zeit in meinem Leben. Gerade die berufliche, die private.
Dann versucht was, alles was war deine Rolle da, als du in Singapur gearbeitet hast?
Ich habe als Business Manager gearbeitet für die ganze Asien oder war verantwortlich für die ganze Asien-Region, quasi von Indien bis Australien und Japan, um halt da die lokalen Business Manager im Sales quasi unterstützt.
Wow, das klingt nach viel Verantwortung.
Ja, war schön.
Ja, glaube ich. Die schöne Seite war, du konntest kreieren. Was war die nicht so schöne Seite da dran? Also was weil du gerade sagtest, das war nicht so eine ganz gute Erfahrung. Was?
Ja, die nicht so schöne Seite ist, es sind ja immer ganz viele Faktoren, die zu solchen Sachen führen, aber ich dann doch aufgrund einer Beziehung mit einem Chef, aufgrund der Expectation, wie man in Singapur arbeitet. Das ist ein 24/7, 365 Tage im Jahr Arbeitsort. Mm. Und dass mir das einfach nicht gut getan hat. Und ich eigentlich das Gefühl hatte, ich nicht mehr so in meinem Driver's Seat zu sein, um dann einfach gefühlt, also ich habe das jetzt nie mit einem Arzt irgendwie auschecken lassen, aber gefühlt sehr nah an einem Burnout vorbeigegangen bin und nachts nicht mehr schlafen konnte und schon so Symptome wie ich möchte eigentlich nicht mehr dahin, wo ich hingehe und ich gehe dann nur noch hin, weil, naja, mein Vertrag sagt es und ich bin die, die uns hier am Leben hält in Singapur, so gefühlt so.
Die Verantwortung lastete auf deinen Schultern, ja. Verstehe ich. Und es ist in der Tat ja auch wirklich komplett anders in Asien zu arbeiten, oder? Ich coach ja hier viele Führungskräfte. Habe ich heute gerade noch eine Story zu gemacht auf Instagram. Ich bereite gerade ein Führungskräftetraining für deutsche Executives hier in den USA vor. Und ja, da denkt man ja doch immer, es ist sehr ähnlich schon. Und selbst hier ist es ja schon ein Riesenunterschied, ne? Also es ist kulturell im Bereich Führung, im Bereich Teambildung oder wie man mit Kommunikation umgeht, liegen Welten zwischen der amerikanischen und der deutschen Mentalität.
Ja.
Und ich meine, ich war schon oft in Bangkok, aber nur aufgrund von Reisen, oder in Singapur, und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das ganz, ganz anders ist. Was ist das, was es so anders macht für dich als Europäer, da zu arbeiten?
Also ein Deutscher an sich ist ja sehr direkt und ein Deutscher an sich, der plant auch sehr strategisch und ist ja auch irgendwie unflexibel oder inflexibel in seinem Plan. Irgendwie ist ja einmal gegründet und dann wird irgendwie versucht, das irgendwie so auch umzusetzen und legt sehr viel Wert auf Qualität. Und in Asien, Thailand ist ja irgendwie auch nochmal ein bisschen anderes Land als Singapur, aber so grundsätzlich sind die da, jetzt wenn ich jetzt mal so auf Thailand schaue, sind die da einfach mehr so sehr hierarchisch orientiert. Also ich tue genau das, was mein Chef mir sagt. Ich fange an, so zu weinen, also unzufrieden zu werden, das zu kommunizieren, wenn ich zu viel Verantwortung tragen muss, weil ich das nicht gelernt habe als Kind.
Sondern du befolgst nur sozusagen. Du bist nur der Weisungsempfänger und Ausführer und bist eigentlich nicht erlaubt, mitzudenken oder mit Einfluss zu nehmen.
Ja, da läuft man dann als Deutscher schon oft auch so gegen Türen oder auch, also ich meine, wenn ich jetzt hier einen Nagel bei uns im Kondo in die Wand schlagen möchte, da kommen wirklich 5 Leute. Also 3, die aufpassen und zwar einer, der den Hammer hält und der andere, der dann steht. Und das ist halt einfach günstig. Aber auf der anderen Seite, ich möchte auch wirklich das Positive herausstellen, die Thailänder sind sehr flexibel und sehr kreativ auf ihre Art und die Art und Weise, dass man auch mal Dinge einfach lassen kann, ohne dass man da irgendwie ständig an was rumdoktern muss, sondern einfach diese Akzeptanz von ist einfach sehr fortgeschritten.
Und die Wertschätzung des Lebens, das finde ich in Asien so toll, ne?
Wir waren jetzt zum Beispiel letztens in der Nähe, also in Krabi, da an einem Strand, und da stand so viel, dass man keine Restaurants mehr eröffnen dürfte. Und was haben die Thais gemacht? Anstatt da jetzt irgendwie sich ein Haus oder eine kleine Holzhütte zu bauen, indem sie den Touristen dort essen oder irgendwelche anderen Dinge verkaufen, sind die mit Booten gekommen und hatten jetzt so eine Art Restaurant. Das haben dann angelegt und so. Ja. Wahnsinn. allein so diese Idee der Kreativität.
Muss man halt flexibel sein, ne? Da ist man dann halt flexibel und macht das, was man in seinem Rahmen machen kann, sozusagen, ja. Ne? Fantastisch. Ja, und in dieser Rolle hast du einfach für dich so festgestellt, du kommst an deine eigene Grenze, wenn ich das so von dir richtig verstanden habe, oder? Mhm.
Genau, ich habe für mich festgestellt, dass mir das, ja, das einfach so, ich kaum noch so Glück gespürt habe und ich kaum noch Lust hatte und Kraft hatte, weil ich eigentlich immer gefühlt müde war, an einem Leben nach der Arbeit teilzunehmen. Und ich auch schon eigentlich Angst, also war so das vorherrschende Gefühl, da wieder mich diesem auszusetzen und diese ständige Angst auch davor, das nicht richtig zu machen, weil ich irgendwie ständig so viel verlangt wurde und das mal revidiert wurde, auch wenn sich so Dinge, die außerhalb meiner Kontrolle wie Marktveränderungen oder Einflüsse von, also der Gesundheitsmarkt war damals von SARS und so abhängig und passierte halt, was ist außerhalb der eigenen Kontrolle und das so, ja, so das Gefühl.
Und dann kommt die Angst vor der Angst, ne? Dann steht man morgens auf und hat schon wieder Angst, dass die Angst einen übermannt irgendwie und dann ist man wie in so einem Teufels, das klingt eigentlich sehr nach Burnout, ne? Mit Schlafstörungen und Erschöpfung und dunkle Wolken am Himmel und es gibt ja eigentlich, ja, diese Grenze des Burnouts ist ja so schleichend. Ne? Das ist ja nicht, man hat den jetzt, sondern man friemelt sich da sozusagen quasi rein. Und die Frage ist ja, wo fängt dann wirklich die Diagnose an, dass man sagt, das ist ein Burnout, ne? Sozusagen. Und wann hast du das denn festgestellt? Oder was ist passiert? Oder was musste passieren, dass du feststellst, so geht es nicht weiter?
Also ich würde sagen, so das erste Jahr in Singapur war eigentlich noch sehr schön. Also da habe ich natürlich schon so meine ersten Challenges gehabt, aber da habe ich gesagt, naja, ich bin hier immer noch Author of my own life, ich kriege das schon hin. Im zweiten Jahr wurde die Situation ein bisschen verfahrener und auch da kamen auch mehr Emotionen für mich irgendwie ins Spiel. Und ich glaube, so Anfang dritten Jahres, als dann.
Was waren das für Emotionen?
Naja, halt so. Diese Professionalität, die man ja oft irgendwie auf einem in der Arbeit wart, dass mich kleine Sätze irgendwie rausgerissen haben in einem
mich ewig. So dünnhäutig, dass man so empfindsam ist und alles auf sich bezieht.
Ja, und diese eigene Kritik und nicht mehr eigentlich weiß, dass man eigentlich auch eine Stärke in sich hat und dass es alles perfekt ist und so. Und dann irgendwann im dritten Jahr kann ich mich erinnern, dann irgendwann ist mein Mann aktiv geworden und hat gesagt, ich spreche jetzt und ich versuche jetzt mal da was zu. Und da habe ich gemerkt, so, irgendwie ist es hier gerade, glaube ich, größer geworden, als ich es mir damals gedacht habe.
Also er hat das gesehen und hat irgendwann wirklich gesagt, jetzt müssen wir einfach mal darüber reden, oder wie war das?
Ja, er hat es mehrfach schon gesehen und ich weiß auch, meine Schwiegereltern haben versucht, die haben es auch schon gesehen und gesagt, irgendwie hast du gar nicht Lust mitzukommen, was ist denn los? Und mein Mann hat ich glaube, irgendwann bin ich mal nachts dann, weiß nicht, weinend im Nebenzimmer gesessen, weil ich nicht mehr dahin wollte am nächsten Tag. Und dann hat mein Mann gesagt, so, pass mal auf, das kann ich so nicht mehr akzeptieren. Und ich habe immer dann versucht, ihn nicht damit reinzuziehen und gesagt, nee, ich mache das alleine und ich kann das und ich mache nur das und dann wird es alles wieder gut. Und dann aber hat mein Mann eigentlich schon gewusst, dass entweder er
ist. Das ist kein kurzfristiger Zustand, sondern das ist was sich jetzt wirklich ein Jahr lang aufgebaut hat, wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Und dann, wie ging es dann weiter? Also habt ihr dann drüber geredet oder hast du gekündigt oder was war so die Konsequenz? Und wann war die vor allen Dingen? Also wie lange hat das gedauert von diesen ersten Anzeichen, bis du wirklich gesagt hast, jetzt und hier ist Schluss? Also was war der Weg da drin?
Also ich habe das ist das Einzige, wo ich heute denke, da hätte ich mehr zu mir stehen sollen. Ich habe diesen Schritt, ich gehe bewusst raus. Die Entscheidung nicht getroffen. Ich habe den Vertrag auslaufen lassen und quasi bis zum Ende aufgehalten. Obwohl mein Mann damals, wir haben damals in Singapur-Bangkok Fernbeziehung geführt, obwohl mein Mann auch schon hier war und ich hätte einfach nachkommen können. Und wir wären da irgendwie nicht unserem Auslandstraum jetzt ins Risiko gesetzt worden. Es wäre nicht ins Risiko gesetzt worden.
Es wäre weitergegangen eigentlich und du hättest das Ende setzen können. Ne? Aber ich glaube, das kann man ganz schwer auch in so einer Schwäche, ne? Weil man natürlich auch dann gerade so eine große Entscheidung irgendwie ja auch gar nicht treffen kann für sich alleine, oder?
Ja, und ich habe dann in Singapur einen Meditationskurs gemacht und der hat mir das erste Mal, also das
toll.
Soul Center heißt es, also wunderbar.
Ja, ja, die gibt es überall kenne ich.
Mhm. Genau, die haben einen ganz tollen, also der hat mir, also erstmal wirklich mich einfach angenommen, wie ich bin und mich damit total überwältigt und
war das deine erste Experience mit Meditation?
Ja, aber ich hatte schon, also was ich heute erkenne, ich hatte schon früher diese Message, dass ich das mal tun soll. Frühstunde. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich war gar nicht in der Lage, so Dinge eigentlich dann wieder zu fühlen. Und habe dann, das war so ein bisschen Live-Coaching, ein bisschen Meditation, aber mehr Fokus auf Meditation, um dann einfach den Kopf wieder dahin zu drehen und die Perspektive aktiv so zu verändern.
Ich glaube, im Buddhismus ist die Stille der Weg des Coachings, oder? Die Stille und das Innehalten und das Pausieren ist eigentlich die Form, die der Buddhismus als Coaching sozusagen umschreibt, oder?
Genau. Mhm. Einfach dieses, den Abstand.
Ich habe gerade, ganz toll, passt ganz genau dazu, ich habe jetzt gerade eben, ich bereite noch nur einen neuen Podcast vor und der geht über das Thema Pause. Mhm. Und ich habe etwas gelesen, was so schön passt, wo jemand sagt, und dann kamen buddhistische Mönche, Shaolin-Mönche zu Besuch in Deutschland und ich habe die vom Flughafen abgeholt und ich wollte denen ein ganz besonderes Geschenk machen. Und habe jedem eine Uhr geschenkt und die wussten gar nicht, was sie mit einer Uhr anfangen sollten. Und das war genau das schlechteste Geschenk, schrieb er dann so, was ich hätte machen können, weil das Thema Zeit und das Thema schnell ist eben so konträr zu dem Buddhismus, sondern da geht es eben darum, Kreativität aus der Pause herauszubekommen. Und das passt so schön jetzt eigentlich zu dem, was du jetzt gerade so erzählst.
Und weißt du, das ist auch schön, dass du das sagst, weil ich habe auch eine bewusste Entscheidung und ich glaube, das war wirklich dann mit dem Umzug nach Bangkok. Ich habe auch keine Uhr mehr getragen und ich habe auch alle Uhren, die ich in meinem Haus habe, habe ich einfach umgedreht oder weggestellt und fand das irgendwie blöd, mich unter Druck zu setzen. Und ich wollte einfach, mehr in dem Moment einfach.
Toll. Und war das schwer, so mit Meditation anzufangen? Also war das?
Nee.
Ging das leicht oder?
Also,
wie war das?
Stell dir vor, ich bin in einer Situation, in der 1 Million Dinge in meinem Kopf sind und ich kriege die und der Körper oder der Geist beziehungsweise das Gefühl ist irgendwie überhaupt nicht im Einklang und alles ein einziges Chaos. Mhm. Es passieren nicht mal Downloads, indem man einfach den Kopf mal leer kriegen kann für einen Moment und da fehlt es schon schwer manchmal in Situationen, in denen das Gefühl dann überhand genommen hat, den Fokus des Kopfes zu halten, um dann Bilder zu schaffen, die dann das Gefühl ablegen und
Wahnsinn.
Was
für eine Transformation, unglaublich.
Ja. Und ich kann mich auch erinnern, die mich dann in Bangkok dann später wieder besucht haben und auch aus Singapur kamen, dann so, wow, also diese, weiß nicht, paar Wochen, du siehst schon so anders aus. Mm. Das ist schon einfach.
Ja, es macht einen Riesenunterschied. Also ich meditiere auch jeden Tag und ich habe damit auch ungefähr vor einem halben Jahr eben auch in so einer wirklich sehr tiefen Erschöpfung und ich denke auch Burnout mit angefangen. Und das ging für mich auch erstmal ganz schwer und dann wird das eigentlich immer besser, wenn man aber auch diesen Druck sich selber nimmt. Es muss jetzt gleich klappen oder perfekt sein oder so. Ne? Also ich glaube, das ist so das, was viele, so als Message, was viele, glaube ich.
Ja, und Meditieren ist ja nicht nur so sitzen und still da sein. Ich finde, das Cooling von Meditieren ist ja auch, dass man wundervoll Träume bauen kann, die manifestieren kann. Man kann aktiv Gefühle in sich hervorrufen und spüren und einfach so einfach die Mächtigkeit, die Gedanken zu kanalisieren, um dann etwas zu schaffen und etwas zu sein und jemand zu werden, die hat mich damals wirklich beeindruckt. Und
auch was zu spüren wieder, ne? Ich glaube, wieder Gefühle auch zu spüren. Und dann hast du angefangen zu meditieren in diesem Zentrum und wie ging es dann weiter?
Ja, und dann war mein Vertrag zu Ende und ich war auch gleich schwanger und bin dann nach Bangkok umgezogen, weil mein Mann ja schon da war und wir sind dann da in eine neue Wohnung gezogen und haben das so als Anschluss
richtig genommen. Richtig ein Neustart sozusagen dann auch, oder?
Genau. Und habe da auch viel in der Schwangerschaft weiter meditiert und auch versucht dann meinen Kopf erstmal den Fokus auf andere Dinge setzen zu können, damit dann die anderen Dinge auch erstmal ein bisschen ruhen können, bis sie dann irgendwann sacken dürfen, heilen dürfen.
Aber ist nicht das Universum verrückt, dir die Schwangerschaft zu schicken, zu dem Zeitpunkt, wo du in dieser totalen Erschöpfung bist und in dieser Findung deines Selbst bist und dich wirklich damit aus diesem Leben, was du vorher geführt hast, quasi herausziehst? Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, und mir war das dann irgendwann auch, also ich habe immer noch so Ambitionen gehabt, noch einen Job wieder hier in Thailand zu suchen. Und als ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich gesagt, ey, Wahnsinn, ich mache jetzt ja keinen Job mehr, ich mache jetzt nur mich. Allein mein Buch zuliebe, dass die, also weil man sagt ja auch, dass Gefühle, die man als Mutter fühlt und Dinge, die man als Mutter in einer Schwangerschaft fühlt, irgendwie auch frühkindlich schon prägen. Und
absolut.
Als Verantwortung genommen, da.
Und auch diese Ruhe vor allen Dingen, ne? Dieses, Und ich meine, Elternsein heißt ja auch mit das Vorleben. Und das fängt ja nicht erst an, wenn dein Kind 14 ist. Das fängt ja eigentlich schon an, indem du es schon in dir trägst, weil dann schwingt ein Kind schon mit deinem Herzschlag mit, ne? Und
wenn sich halt auch ihr Unterbewusstsein noch formt in der Frühphase bis 5, 6, 7 Jahren, gerade dann ist ja muss besser sein, als ich es vielleicht vorher war, ein ganz großer Antreiber jetzt in meinem Leben. Ja.
Ja. Das glaube ich, aber besser anders formuliert, oder?
Besser als, nicht jetzt so, ich muss die Beste hier sein, sondern ich möchte ein besseres Selbst sein, um meiner Tochter die Chance zu geben, die
Beste zu haben. Du möchtest einfach wertvoll mit dir und mit deiner Ressource und mit deiner Familie umgehen, als das, was du vorher gemacht hast.
Ja.
Und ich meine, jetzt coache ich ja schon viele Jahre Leute und weiß natürlich auch, jemand, der so aus dem IT-Background kommt, ist ja eigentlich eher ein logischer Mensch. Ja. Also eher so Fakten, Zahlen, nachweislich belegte Sachen. Ja. Das ist ja eine Wahnsinns-Transition, die du da gemacht hast für dich, sozusagen in eine ganz andere Welt einzutauchen und das auch zuzulassen. Also finde ich.
Ja, ich habe halt irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich einfach mehr meinem Gefühl trauen möchte, weil ich das Gefühl habe, mein Kopf hat wirklich tolle Leistungen gebracht in der Vergangenheit, aber es ist okay, wenn der auch mal pausieren darf und der jetzt einfach auch mal in Urlaub gehen darf. Und jetzt schauen wir mal, welche anderen Player denn noch so in meinem Leben sind und habe dann...
Ja, die nächste Challenge kommt dann mit Kindern. Dass man einfach auch spürt, was braucht mein Kind und sich nicht dem biegt, was alle anderen denken, was Kinder brauchen. Ne? Also es muss nicht irgendwie 5 Instrumente spielen und 1000 Sportarten machen und was auch immer schon können, wenn es gerade 2 ist oder so. Ne? Das ist ja dann die nächste Eltern-Challenge sozusagen.
Genau, das erste Gefühl, was ich dann zum Beispiel bewusst etabliert habe, ist Empathie. Zu sagen, okay, ich hat jetzt irgendwas und ich kann das nachspüren. Und das hat wirklich, habe ich geschafft, und ich würde sagen, einem sehr unempathischen Menschen zu einem empathischen Menschen zu werden und so
Habits
zu leben. Und da bin ich sehr stolz auf mich. Ja.
Und mit dieser unglaublichen Transition gehst du jetzt auch einen ganz neuen Weg. Und so sind wir eigentlich auch zusammengekommen, oder? Magst du uns das ein bisschen erzählen?
Also ich habe ja mein Leben lang Entscheidungen in meinem Kopf getroffen und Decisions gemacht und habe mich einfach dann einer Sache jetzt mal hingegeben, die sich eigentlich nur schön anfühlt. Ich gar nicht so richtig weiß, ob mein Kopf Dinge wie Finanzen, Erfolg dann irgendwie dann noch bestätigt fühlt. Und habe mich jetzt, bin jetzt schon damit dabei, eine Ausbildung zum Coach zu machen. Und
toll.
Quasi das, was ich als Persönlichkeitstransformation und Entwicklung mitgemacht habe, idealerweise vielleicht auch irgendwann in anderen Menschen wecken zu können. Und ich meine, der Coach ist der erste Schritt. Ich bin jetzt so ein bisschen am Basteln, ich habe so den großen Wunsch, eine Vision zu bauen, die sich gut anfühlt und die so leicht von der Hand geht, die wenig Stolpersteine irgendwie erstmal jetzt auf dem Weg dahin generiert und die rein von der Intuition und von den Gefühlen geleitet wird. Und schauen wir mal. Also es sind so Dinge wie, ob jetzt so ein Psychologiestudium noch hinten rankommt. Also so tatsächlich doch mehr in dieses Menschenwesen. Und ich habe mich dann auch erinnert, dass ich tatsächlich, als ich mein Studium damals nach dem Abi gewählt habe, dass die Psychologie auch schon im Kopf hatte, aber
spannend.
Dann
noch
wieder runtergewählt. Von daher ist gar nicht so weit weg, ist vielleicht einfach jetzt nochmal ein zweites.
Ich glaube ja, man ist Coach. Also ich glaube, man kann das eigentlich gar nicht lernen. Und ich glaube, dass man das eigentlich schon ganz viel in sich trägt, was man in der Ausbildung vielleicht lernen kann, sind einfach Handwerkszeuge, die einem helfen, das zu entfalten, was man schon in sich trägt. Also das ist so meine Überzeugung. Und
auch die Erfahrung, sich aktiv persönlich zu entwickeln. Also das ist auch ein großer Teil
unbedingt. Der Ausbildung. Ja. Unbedingt. Spannend. Was denkst du, wie geht das so weiter? Also du bist jetzt dabei, machst eine Certification oder was ist so der Weg?
Genau, ich bin auf dem Weg, die erste Akkreditierung von der Internationalen Coaching Foundation, SEF, zu machen. Das nennt sich, die unterste heißt erstmal ACC. Dafür spreche ich mit jedem, der nicht bei 3 auf dem Baum ist.
Also, wer das hier hört und noch gecoacht werden möchte, die Mareike nimmt Klienten an.
Genau. Und dann schaue ich mal, mich auszuprobieren, mal gucken, welche Themen eigentlich sich wie anfühlen, wenn ich besonders Herzblut habe. Und habe dann aber auch schon gemerkt, dass ich auch ein akademisches Wesen in mir habe, wo dann irgendwie tatsächlich so irgendwie Forschung, Persönlichkeitsentwicklung in der Wissenschaft irgendwie.
Und das eine schließt ja auch das andere nicht aus, ne? Weil ich glaube, auch viele Dinge sind auch im Coaching oder auch in der Persönlichkeit, haben unheimlich viel auch mit Logik zu tun und mit, mit Wissenschaft ja auch, ne? Ob das jetzt Persönlichkeitsprofile sind oder Analysen sind über Assessments oder was auch immer, ne? Es gibt ja auch schon ganz viele auch wissenschaftliche Ansätze, die dahinter ja auch oft stecken bei Coachings oder.
Was mich besonders interessiert, ist gerade dieses neue Feld von positiver Psychologie.
Ja.
Wo jetzt ja, also die letzten 10, 15 Jahre da vielleicht auch ein bisschen länger aktiv Wissenschaft zu betrieben wird. Also das wäre sowas, wo ich mir aktiv vorstellen könnte.
Spannend. Also da haben wir noch ganz viel von dir zu erwarten, aber immer im gesunden Maße, gell?
Genau.
Und wie geht's für euch weiter? Werdet ihr in Bangkok bleiben? Ist das wirklich so gedacht, dass ihr da langfristig bleibt? Oder gibt es nochmal eine Idee, sich da auch zu verändern?
Ja, wir sind tatsächlich gerade im Umbruch. Also ich sowohl, ich beruflich sowohl als auch mein Mann. Der Vertrag von meinem Mann, der endet im August und wir sind jetzt gerade dabei, aktiv unseren neuen Lebensweg, nicht so passiv und man schaut, welche Stelle ist da, sondern aktiv, so wollen wir leben, was für ein Lebensstil wollen wir führen, was wollen wir unserer Tochter an Wertigkeiten, an Umgebung schenken und arbeiten jetzt darauf hin. Auf jeden Fall soll es ganz viel Natur sein, weil nach so vielen Jahren Großstadt in Singapur.
Das glaube ich. Aber habt ihr schon eine Region, in der ihr bleiben wollt oder ist es noch komplett offen?
Ja, ich glaube, das ist auch noch nicht so spruchreif und noch nicht ganz so offen. Also, aber wir haben eine ideale Region,
Keine was?
Wir haben eine ideale Region.
Eine Wunschregion sozusagen. Ja. Genau. Oh, okay, dann sind wir mal gespannt. Ich werde es den Podcast-Hörern berichten, wo die Mareike dann ab Sommer wieder Coaching-Klienten annimmt. Was ich immer noch frage zum Ende des Podcastes hin, wenn du nochmal davor stehen würdest, würdest du alles genauso machen oder was würdest du anders machen?
Also ich glaube, dass man im Leben nicht, wie heißt das deutsche Wort, regretten sollte, anzweifeln sollte. Aber es ist gut, dass alles so ist, wie es ist. Und ich glaube, alle Entscheidungen, die man trifft, die trifft man mit seinem besten Wissen und Gewissen. Von daher, ich werfe mir nichts vor und ich würde auch nichts anders machen. Es gibt natürlich Dinge, die ich einfach so genieße und so in mir embrace, dass ich das Gefühl habe, auch schade, dass ich die erst jetzt kennengelernt habe. Wie toll wäre das Leben gewesen, wenn ich das schon 10 Jahre vorher gemacht hätte. Aber so grundsätzlich, glaube ich, sind die Lessons, die wir in unserem Leben lernen, ein Weg dahin.
Das gehört dazu, ne? Ja. Was würdest du anderen Frauen so mit auf den Weg gehen, wenn du jetzt so aus deiner Gedankenwelt oder aus deinem Weg so ein bisschen schaust und darum geht es ja auch in meinem Podcast hier, wirklich zu sagen, Krisen sind ganz wichtig und Krisen stärken uns und wir sind auch alle nicht perfekt. Gibt es was, wo du denkst, das möchte ich gerne so als Message mitgeben oder vielleicht auch in deiner Rolle als Coach, ne? Das ist sowas, da möchte ich einen Impact drauf haben, das möchte ich so weitergeben?
Ich glaube, was ich für mich gelernt habe, ist, Und hier schon wieder, was ist das deutsche Wort? Aware zu sein?
Achtsam, aufmerksam, aufmerksam. Ich spreche auch nur noch Englisch. Ich verstehe dich voll gut.
Ich bin so bewertet dafür, dass die das nicht mehr hinkriegen, die deutsche Sprache zu reden. Und ich bin aber so, ja.
Ja, nee, also aufmerksam sein oder ne, aware.
Auf das, was in ihren Gefühlen stattfindet und den, ja. Den ermöglichen, ja, den wir so erlauben, also die zu ermöglichen und die auch zuzulassen und Angst vor zu haben und einfach auch mal zu vertrauen, auch wenn es leicht, nicht leicht ist, aber weil meist ist das, was auf einen da, dann wartet, wirklich unbeschreiblich schön. Ob es jetzt eine kleine Entscheidung ist, ich möchte jetzt, ich habe heute Lust, den Sonnenuntergang zu schauen, obwohl es eigentlich zeitlich gar nicht mehr hingeht und das Kind schon vielleicht eigentlich ins Bett muss und Hunger hat. Oder ob es eine Entscheidung ist, welchen Job ich mache. Aber so.
Sondern eigentlich im Heute, ne? Im Hier und Jetzt sein und nicht nach dem Plan leben.
Ja, genau, weil das ist da tatsächlich das Leben sehr farbenfroh macht, wenn man.
Ja, und man lässt los, ne? Von den Dingen, die von außen so kommen, hast du echt schön gesagt. Das ist ein ganz schönes Schlusswort, liebe Mareike.
Danke.
Ganz tolle Folge. Ganz inspirierend, finde ich. Und ich finde auch ganz viel für viele Frauen dabei. Wie können denn unsere Hörer, wenn sie Kontakt zu dir aufnehmen möchten oder gerne von dir gecoacht werden möchten, wie können die dich denn finden?
Ich habe bisher eine E-Mail-Adresse, da ich noch ganz am Anfang stehe und die Arbeit mir noch nicht gemacht habe, eine Website aufzubauen, habe ich bisher erst eine E-Mail-Adresse. Ich bin auch nicht besonders tätig in sozialen Netzen.
Also wir blenden die dann, die kommen dann in die Shownotes unten rein. Also wenn jemand mehr erfahren möchte über dein, ja, über dein Coaching und über deine Veränderung und ja, kann er einfach mit dir da Kontakt aufnehmen und mehr darüber erfahren, oder?
Ja, das wäre doch schön. Ich würde mich sehr freuen.
Prima. Liebe Mareike, vielen, vielen Dank. Ganz wunderbar, tolles Gespräch, tolle Frau und danke, dass du so früh für mich aufgestanden bist heute.
Mit Kindern steht man jetzt immer früh auf. Das ist gar kein Problem. Vielen Dank, dass du diesen Podcast machst. Eine tolle Inspiration.
Sehr gerne. Danke, Mareike. Das war's auch für heute. Ganz tolle, inspirierende Frau, die Mareike. Wenn ihr Kontakt zu Mareike aufnehmen möchtet, könnt ihr ihre E-Mail-Adresse finden in den Shownotes oder über mich. Ich gebe sie auch sehr, sehr gerne weiter und ich glaube, die Geschichte macht Mut, etwas Neues zu beginnen, offen zu sein für neue Wege und ja auch neue Techniken. Ich habe viel gelernt aus diesem Podcast, viel Energie mitbekommen von der Mareike und ja, an dich nochmal, Mareike, vielen lieben Dank und ich freue mich auf alles, was da auch noch so kommt von dir. Ja, und wenn du Interesse hast, in meinen Podcast zu kommen, kannst du mir jederzeit über Instagram schreiben, das ist @ungeschminkt_podcast oder eben mir eine E-Mail schicken. Alles weitere findest du in der Shownote und ja, ich freue mich auf dich. Bleib dran, es gibt noch viele spannende Themen demnächst. Alles Liebe, deine Monique.